Dann eröffne ich hiermit die 43. Sitzung. Erstes Thema, Interpretationsaktivitäten. Herr Große, Martin, wie wollt ihr es euch aufteilen? Herr Große startet.
Ich nicht. Doch, fast. Ich wollte nur auf deine Frage antworten. Dadurch, dass ich beim letzten Mal, haben wir ja mehr oder minder schon resümiert, was auf der Sitzung besprochen wurde. Und jetzt sehen wir das Werk, welches daraus erwachsen ist. Und insofern würde ich das erste Wort auf jeden Fall Herrn Groß überlassen.
Moin. Das ist auch doch das erste. Gut, dann inhaltlich. Dann will ich nur kurz ausholen. Wir hatten also, wie eben angeklungen, in der letzten Sitzung die IFRIC-Themen aus deren September-Sitzung abschließend besprochen oder zur Kenntnis genommen. Sie hatten in der Diskussion dann drei Sachverhalte identifiziert, die wir in der Stellungnahme adressieren sollten. Die habe ich jetzt in der Unterlage und dann eben auch im Stellungnahmeentwurf erstmal so aufgenommen. Ich gebe ganz kurz wieder, also zunächst mal die verschiedenen Aspekte, die IFRIS 11 betreffen. Da hatten Sie ja gesagt, dass im Prinzip der vorläufigen Entscheidung zuzustimmen ist, insbesondere auch, dass danach differenziert wird, also eben welche Themen wie zu behandeln sind. Das habe ich vorläufig erstmal kurz gefasst, weil das im Prinzip uneingeschränktes Ja bedeutet. Das zweite Thema, das IAS 32 betrifft, das hatten Sie diskutiert und festgestellt, dass also die behandelte oder ich sage mal die beantwortete Frage, ob eine Verbindlichkeit anzusetzen ist, schon klar ist, insofern kann man dem zustimmen, aber das, was offen bleibt und was halt nicht hinreichend gewürdigt ist, ist die Frage der Ausbuchung. Deswegen ist das in der Stellungnahme, also sagen wir mal, als Kritikpunkt aufgeführt worden, aber dennoch relativ kurz gehalten. Und das dritte Thema, wo ich glaube, was ausführlicher formuliert werden sollte und meiner Meinung nach auch heute nochmal ausführlicher besprochen werden müsste, sind die IFRIS 5 Sachverhalte. Da sind wir ja nach Ihrer Diskussion zunächst mal zum Schluss gekommen. Es ist nicht glücklich, dass einzelne Sachverhalte sofort andere in einem künftigen Projekt behandelt bzw. entschieden werden. Das ist also eine formale, vielleicht formaler Kritikpunkt. Zum anderen hatten wir zwei ganz konkrete Themen herausgegriffen, die, ich sage mal, punktueller noch kommentiert werden sollten. Und das, was Sie da ausführlicher diskutiert haben, ist die Frage, wie man umgeht mit mit der Darstellung von Transaktionen zwischen Fortgeführten und Veräußerungsgruppen. Das ist das Thema, was auch in einer IDW-Stellungnahme adressiert wurde. Das wurde ja angesprochen. Insofern meine ich, dass zumindest das letzte Thema auf jeden Fall nochmal heute zur Diskussion kommen sollte. Soweit vielleicht als Rückblick oder zur Vorgeschichte. Ich würde das letzte Thema nochmal ganz kurz aufgreifen. Sie hatten ja eine Frage aufgeworfen und mich auch gebeten, mit dem IDW in Kontakt zu treten. Das habe ich gemacht. Ich habe mir zunächst mal die Aussage bestätigen lassen, dass die Entscheidung des IFRIC offensichtlich nicht in Einklang stünde mit der Formulierung und auch dem Beispiel in HFA 2. Allerdings muss ich dazu sagen, der Arbeitskreis wird wohl Anfang November tagen und da wird das Thema auch nochmal besprochen. Deswegen ist das, sagen wir mal, erst eine vorläufige Antwort aus Richtung Düsseldorf. Aber der Verdacht, der ja bei Ihnen schon entstanden ist, der wurde zumindest erstmal so bestätigt. Wenn die Entscheidung so wäre, würde das tatsächlich bedeuten, dass das also dem Beispiel und der Aussage in RSH 2 zuwiderläuft.
Also nochmal nur für die anderen. Das ist, glaube ich, so, dass im RSH 2 drinsteht, in solchen Fällen macht es Sinn, eben halt diese Aufwärts- und Ertragskonsolidierung und so weiter nicht vorzunehmen, sondern eben mal halt danach zu trennen und zu sagen, das ist jetzt discontinued, das ist continued. Hintergrund ist der, dass man gesagt hat, Sinn und Zweck dieser Discontinued-Ausweise ist ja zu zeigen, wie es in Zukunft sein wird. Also ich zeige das Continued-Business, wie es in Zukunft sein wird, und das Discontinued. Und da, und dann insbesondere, wenn wesentliche interne Leistungsbeziehungen bestehen, dann würde eine solche Konsolidierung der Aufwendung der Träge eben halt genau das nicht widerspiegeln. Das war der Hintergrund der Argumentation. Während er jetzt IFRIC gesagt hat, da gelten die allgemeinen Regeln, es wird konsolidiert.
Genau, also ich meine, beim IC hat man auch erkannt, dass diese Information nutzbringend sein kann. Man sagt nur, man kann sie so aus dem Standard nicht ableiten, dass so zu verfahren ist. Aus den allgemeinen Standards ist es so, dass wir Zwischengewinne eliminieren müssen. Und insofern ist das eine eindeutige Vorfahrtsregel. Es bleibt den Unternehmen aber ungenommen, zusätzliche Informationen zu geben, wenn es denn dann tatsächlich als nützlich erscheint. Was auch diskutiert wurde, war der Aspekt, wenn man denn dann das Geschäft so darstellt, als wenn es Standalone wäre, was sind denn dann zukünftige Transferpreise für das Geschäft? Also kann man die tatsächlich, es gibt Arm's Length Principles auch innerhalb eines Unternehmens, aber ob sich das Geschäft Standalone tatsächlich dann so darstellt, kann man natürlich auch mit einem Fragezeichen versehen. Und da es diesbezüglich auch gar keine weitere Guidance gibt, wie man dort dann zu verfahren hätte, hat man davon abgesehen, insgesamt dort dann zu einer anderen Regel zu kommen. Also Disclosures, ja, wenn man möchte, wenn man es als sinnvoll erachtet, sind die gegebenenfalls sogar auch geboten, ne, zielführend geboten. Da kann man sich jetzt wieder drum streiten und sehen. Ja, aber Grundsatz, Eliminierung geht vor.
Was macht man denn beispielsweise mit so Konzernumlagen, wo im Grunde danach völlig klar ist, die Umlagen müssen dann von den anderen mitgetragen werden? Das wäre dann wirklich ja im Grunde noch mehr schade, wenn man da sagen würde, nee, das bleibt jetzt sozusagen im fortgeführten Ergebnis oder im nicht fortgeführten mithängen.
Vielleicht muss man auch mal sagen, ich habe das nicht vom Wording her, aber vielleicht, wenn Sie sich damit beschäftigt haben, da steht jetzt nicht drin im RSA-FA 2, das musst du so machen. Sondern es war so ein Punkt, dass man gesagt hat, ja, das ist eine sinnvolle Darstellung. Also ich glaube nicht, dass er gesagt hat, da muss man, würde mich wundern, wenn drin steht, ich muss es so machen. Aber ich nehme an, dass der Arbeitskreis sich damit jetzt auch vor dem Hintergrund der IFRIG-Entscheidung beschäftigt und vielleicht wird das dann rausgenommen, dass man sagt, das geht dann nicht mehr. Dass IFRIG das so entscheidet.
Ich muss zugeben, ich habe es auch nicht noch vor Augen, Herr Groß, aber was mich noch interessieren würde, ist das IDW quasi zum Ergebnis kommen, das ist eine sinnvolle Darstellung, jenseits der Tatsache, dass es nicht konsistent zu IFRS ist, oder hat man gesagt, man bewegt sich schon im Rahmen der IFRS und ist der Meinung, dass eine Interpretation, die innerhalb der IFRS ist, denn wenn ich es richtig sehe, würde das Interpretation Committee ja sagen, ja, das kann man so, wir können den Charme erkennen, aber das hat nichts mit IFRS zu tun, und ich hätte jetzt wahrscheinlich vermutet, dass IDW in der Stellungnahme schon der Meinung ist, dass es irgendwas mit IFRS auch zu tun hat, oder?
Ja, mit Sicherheit. Also es gibt ja diese Stellungnahme ist ja so eine Sammelstellungnahme und da wird halt ein Kapitel betrifft IFRS 5. Die IDW-Stellungnahme ist ja so eine Sammelstellungnahme, davon betrifft ein Kapitel IFRS 5 und es wird auch ziemlich explizit dargestellt, dass es eben, warum es standardkonform ist, und dann wird wirklich auch gesagt, die sachgerechte Darstellung im Sinne von IFRS 5 ergibt sich aus nachfolgender Tabelle und dann ist eben Beispiel in Tabellenform. Und damit muss man schon sagen, dass hergeleitet wird, dass nach den Standards, also insbesondere nach IFRS 5, eben genau die Darstellung standardkonform wäre.
Wollen die sich auch äußern, das IDW eigentlich, zu dem Thema?
Naja, ich hab mir erklären lassen, es ist vielleicht eine formal geschickte Variante. Es gibt immer so einen Disclaimer für Stellungnahmen des HFA, wenn also abweichende IFRIG-Interpretationen verlautbart werden, dass dann das hier keine Gültigkeit hätte.
Oh, man würde es natürlich dann noch rausnehmen, weil das jahrelang drin stehen zu lassen, das ist dann nur für die Übergangszeit.
Also es mag, wie das dann, was formal jetzt passiert, ob daraufhin eine Änderung erfolgt, das, wie gesagt, das wird ja jetzt erst...
Die Frage war ja eher, und das kann ich jetzt nicht beantworten, müssen wir mal sehen, ob das IDW vor dem Hintergrund der Entscheidung des IFRIG da eine Eingabe macht und sagt, wir sind der Meinung, dass es nicht so eindeutig ist, weil der IFRIS 5, ich kenne jetzt da die einzelnen Sachen nicht, aber ich habe es ja gerade nochmal dargestellt vor dem Hintergrund dessen, dass ich eigentlich nach IFRIS 5 genau das, diese Information geben will. Wie sieht es denn aus, dass man sagt, da gibt es dann anscheinend zumindest mal einen Widerspruch in den Standards. Natürlich kennen wir auch den IFRIS 10, klar, oder damals ist der alte Standard. Aber ist mir jetzt nicht bekannt, ob das IDW dazu was machen will.
Aber das Problem bei IFRS 5 ist ja, dass man eigentlich überhaupt gar nicht klar weiß, wo ist denn, sagen wir mal, der rote Faden bei diesem Standard. Das sehen wir beim Measurement, das Scoped In, Scoped Out. Wir sehen es über das Impairment hinaus. Und dann jetzt zu sagen, naja, wir wissen aber, was der rote Faden bei Presentation ist, bei Continued und Discontinued, das weiß ich eben nicht. Und wie gesagt, meine Wahrnehmung war, nee, das wissen wir eigentlich auch nicht, was da der rote Faden ist. So traurig, wie das klingt, unabhängig davon, wie ist es bei Loss of Control über Instrumente wie Call, Put und so weiter. So viele offene Fragen, deshalb hat man das im Gesamt wieder zurückgeschoben an das Board. Gesagt, hier, wir sehen nur, konzeptionell ist der Standard an vielen Stellen nicht klar.
Nur, also ich bin auch voll bei dir, dass der sehr viele Fragen auf der FS5, aber ich sag mal, vom Grundsatz her kann er ja nur den Sinn und Zweck haben vorher schon, bevor tatsächlich dieser Verkauf oder was auch immer stattgefunden hat, zu zeigen, das ist das alte Geschäft, das wir behalten werden, das ist das neue, was oder das alte Geschäft, was wir behalten, und das eine geht eben halt weg. Das muss ja der Hintergrund sein. Und der Information daraus kann man natürlich schon ableiten, zu sagen, dann stell doch bitte auch genau das, was du behältst, so dar, wie es ist, und konsolidiere nicht irgendwelche Sachen weg. Aber ist halt die Frage jetzt, ob man, ich meine, unsere Antwort ist da ja auch relativ kurz jetzt noch.
Also, ich würde sowieso vorschlagen, dass wir über die Antwort oder über den Text in unserem Brief nochmal kurz sprechen sollten.
Also unbedingt, würde ich gerne natürlich auch von Ihnen hören. Ich denke nur, dass im Moment vielleicht sogar halt zwei Aspekte, die noch nicht in der Antwort irgendwie drinstecken, noch mindestens zusätzlich rein sollten. Nämlich zum einen, so würde ich das jetzt mal auslegen, wenn man diese Frage nimmt, sieht man schon, dass, wenn das IFRIC ableitet, dass die vom IFRIC gegebene Antwort die einzige ist, die mit IFRIS 10 in Einklang steht. Dass das eben, also die Konsolidierungsvorschriften, die gelten halt auch in diesem Fall, dass das aber vielleicht der Idee des IFRIS 5 halt zuwiderläuft. Man kann immer sagen, das ist mit IFRIS 10 in Ordnung, aber dann ist die Idee des IFRIS 5 da wahrscheinlich nicht, entweder nicht berücksichtigt oder die ist eben nicht klar. Und Sie haben ja schon immer und immer wiederholt, dass IFRIS 5 an sich ja eigentlich noch Überarbeitung bedarf und viele andere Fragen ja auch offen sind, wie auch hier eben ja von den 11 Issues ja 9 unbeantwortet und für die Zukunft verschoben werden. Vielleicht sollte man das mal wieder aufbringen, dass man sagt, es gehört hier ein IFRIS 5 mal insgesamt auf den Prüfstand. Und der Hinweis, dass man die Entscheidung so herleiten kann, weil es nach IFRIS 10 eben so zu verstehen ist, bedeutet, dass es der Idee von IFRIS 5 halt zuwiderläuft. Ich denke, das ist ein Gedanke, der müsste mal noch mit rein, den haben wir noch nicht formuliert.
Und dann wäre die Idee, dass wir hier dann auch den Vorschlag machen, dass man auch in diesen, wir haben ja noch den anderen Fall mit dem Allocation of Impairment, sagen, da jetzt keine Entscheidung, sondern dass eben halt dann alles, wenn man den IFRIS 5 komplett auf den Prüfstand stellt, das wird ja auch bei der Agenda-Konsultation von uns gesagt, dann bitte die Sachen komplett adressieren. Man müsste dann vielleicht aber nochmal, um dem IFRIC da auch die Gründe zu geben, sagen, also hier in dem Fall hier Intergroup Transactions, das ist unserer Ansicht nach eben halt dann den Informationserfordernissen des IFRIS 5 eigentlich entgegenläuft, wenn man das so macht. Wir verstehen das mit IFRIS 10. Vielleicht kann man ja mal gucken, was das IDW-Papier hat, ob man da ein paar Argumente hat, die man mit übernehmen würde, um jemand das noch ein bisschen zu untermauern und zu sagen, also aus dem und dem Grund schlagen wir vor, dass das dann auch später nochmal insgesamt auf den Prüfstein gestellt wird.
Ich habe so ein bisschen Bauchschmerzen, damit zu sagen, naja, wir lassen jetzt alles offen. Weil ich weiß nicht, wie ihr das seht, deshalb erwarte ich sonst gerne auch Widerspruch. Bei der Frage, da habe ich hier mit dem Text auch noch ein Problem. We do not agree with the decisions on allocation of impairment losses to non-current assets. Also wenn ich tatsächlich auf non-current assets allokiere, so wie der Standard es tatsächlich vorsieht, kann ich eben auch eine Situation haben, wo ich ein non-current assets auf einen Wert abschreibe unterhalb des Fair Values dieses non-current assets. Das geht meiner Meinung nach aus dem Standard klar hervor. Der Standard hat nur andere Aspekte, wenn ich die Gruppe, eine Disposal Group habe, wie ich bei Financial Assets, wie ich mit Goodwill und anderen Dingen umzugehen habe, wo der Standard eben nicht so präzise ist. Jetzt ist dann die Frage, ob man sagt, okay, ich mache eben eine Non-Interpretation in Bezug auf diesen Aspekt, den kann ich aus dem Standard klar ableiten. heißt ja nicht, dass ich grundsätzlich den Standard an der Stelle in Frage stelle, ob das konzeptionell sachgerecht ist, wie man mit dem Measurement einer Disposal Group umgeht und den Konsequenzen, die daraus erwachsen. Aber grundsätzlich die Ableitung, wie das Interpretation Committee sie gezogen hat für Non-Current Assets Scoped In, ist meines Erachtens richtig. Ich bin nicht immer der Meinung aller, weiß ja auch jeder, was dort beschlossen wird, aber an der Stelle kann ich das so aus dem Standard ableiten. Die ganzen nachgelagerten Fragen, sprich, naja, wenn ich jetzt eine Disposal Group, wo eben Vorräte drin sind, wie wir auch besprochen haben, und ich gebe sie trotzdem für 1 Euro ab, ja, oder ich zahle noch 1 Euro oder 10 Millionen oder sonst was immer, weil andere bilanziell so nicht ansetzbare Risiken oder Restrukturierungsaufwendungen oder was auch immer mit in dieser Disposal Group verhaftet ist. Das ist etwas ganz anderes und das hängt dann auch wieder an der Philosophie oder an dem Konzept, welches man mit IFRS 5 haben und darstellen.
Das ist was?
Ja, das ist großes Fragezeichen. Den Punkt finde ich ja gut, dass man das allgemein auf den Tisch bringt und sagt, hier, ihr habt ja selber festgestellt, IFRS 5 ist momentan conceptually broken, es gibt keinen roten Faden mehr. So, wir können erkennen, dass ihr das, was ihr entschieden habt in Bezug auf Non-Current Assets, Scoped In und wie sie bewertet werden, das kann man aus dem Standard so ableiten, ja, aber ist eigentlich ein so kleines Puzzleteilchen, dass uns das nicht in den wesentlichen Fragestellungen nicht wirklich weiterhilft.
Naja, es ist vielleicht Geschmackssache, ob man jetzt sagt, diesem einen der Entscheidung zu dem einen Aspekt können wir jetzt zustimmen. Ja. Es bleibt trotzdem dahingestellt oder es bleibt offen, dass IFRS 5 überarbeitet werden muss. Andererseits kann man auch sagen, wenn jede kleine drängende Frage sofort beantwortet wird, dann ist der Druck, IFRS 5 insgesamt zu überarbeiten, aber auch kleiner.
Ja, also ich glaube, bei IFRS 5 kann man eben an ganz vielen Stellen erkennen. Also das ist jetzt wirklich nur wirklich ein Tropfen auf den heißen Stein, diese Feststellung, die man da trifft.
Ich glaube, man kann da beliebig viele Meinungen zu dem Thema einnehmen. Die Frage ist halt, wenn wir, das weiß ich leider nicht, aber nehmen wir mal an, das ISB würde das Thema jetzt bald angehen, dann wäre ich dafür, jetzt nicht mehr noch mehr niffrig zu machen, weil im Endeffekt natürlich auch die Frage immer ist, an welche Preparer richte ich mich eigentlich? Und wir können ja nicht davon ausgehen, dass jeder IFRS-Bilanzierer, jeder Capillara oder die NIFRIX letztendlich liest. Und das ist ja auch für eine Handhabung eigentlich ein schweres Thema. Und von daher wäre ich dann schon der Meinung, dann lieber sozusagen die Themen insgesamt zu sammeln und dann in einem Wurf sozusagen zu adressieren. Denn es ist auch manchmal schwierig zu sagen, ob der, ich meine, du bist jetzt der Meinung, der Standard ist da klar, ein anderer sieht es da vielleicht auch wieder einen Tick anders. Das ist ja doch auch immer ein bisschen Judgment-abhängig und von daher wäre ich dann der Meinung, dann erstmal zusammen zurückzugeben, zu sagen, Leute, schaut euch das insgesamt an und hört auf mit den NIFRIX zu dem Thema. Ihr habt eine Latte an Punkten, die ihr insgesamt abarbeiten könnt. Ich könnte aber auch mit der Variante leben, ich hatte damit auch keine Schwierigkeit, hier auch einen Teil von ihr schon vorher über NIFRIX abzufackeln.
Aber ich meine, was haben wir denn bei anderen Themen gemacht, wie beispielsweise IFRS 2? IFRS 2 ist ja auch ein wunderschönes Beispiel, wo ganz viele Elemente immer wieder vorgebracht werden, die zu beurteilen sind und grundsätzlich wir aber auch mal vorgebracht haben, konzeptionell muss man auch nochmal ran an IFRS 2. Ich glaube, wir haben trotzdem die Entscheidung inhaltlich immer gewürdigt, ob man jetzt sagt, das ist also jenseits von Gut und Böse, wie man das interpretiert, zusätzlich dann aber immer den Hinweis gegeben, Achtung, Interpretation oder Nicht-Interpretation schön und gut, aber ihr müsst an eine andere Stelle ran. Wollen wir hier genauso verfahren oder einfach sagen, wir beurteilen das jetzt gar nicht in Bezug auf Non-Current Assets, sondern sagen einfach nur, ja, bitte ändert den Standard tutto completo. Weil entweder beziehen wir uns darauf, dass man sagt, bei Non-Current Assets und die Impairment-Ideen, die dahinter stehen, das ist so aus dem Standard sachgerecht und deshalb teilen wir die Vorstellung aus dem Update, oder wir müssen sagen, nein, wir erhalten das aus den und den Gründen nicht für sachgerecht. Zweiter Weg, dann aber auch ordentliche Begründung haben, oder wir sagen, dazu nehmen wir nicht Stellung, aber das wäre auch ein bisschen schwach.
Also ich würde es nicht so machen, dass wir sagen, wir parken jetzt eine Anführungsstriche richtige Interpretation nur deswegen, weil wir anmahnen, dass man doch alles gesamthaft abarbeiten sollte. Das würde ich nicht machen. Wenn ich das unboxen würde, dann würde ich fragen, führt denn das zu einem sachgerechten Ergebnis? Und das ist vielleicht die extra Meile, die ich noch gehen würde, neben der Frage, ist das eine sachgerechte Ableitung aufs IFRS 5? Denn es kann ja durchaus sein, dass ich sage, so wie der Standard im Augenblick geschrieben ist, ist das eine sachgerechte Interpretation, die führt nur geradewegs in den Wald, weil sie ein völlig aberwitziges Ergebnis bringt. Und dann bin ich im Grunde genommen bei dem Aufschlag zu sagen, so, das ist doch einer der Gründe, dass ihr euch das vielleicht wieder mal gesamthaft angucken solltet. So würde ich es vielleicht formulieren.
Ich würde das auch unterstützen. Also dass die Abschreibung nicht dann wieder auf der Einzelebene stehen bleibt und ich weiter abschreibe, da gibt es auch Argumente dafür, weil ein Verweis auf den 105 fehlt und so weiter. Kann man machen. Also von daher könnte man dem dann ja zustimmen. Ja. Aber ich würde es dann in den Kontext setzen und sagen, das große Thema, das wir, glaube ich, auch schon mal angesprochen hatten, war, was ist eigentlich die Unit of Account? Ja. Und hier geht man jetzt einen Schritt in die Gegend und sagt, das ist die Gesamtgruppe. Ich gucke dann nicht auf die Non-Current runter und schaue mir dann an, da musst du dann aber gucken, ob deren Fair Value nicht doch noch höher liegt. Das passt ja, aber leider geht man den Weg ja nicht konsequent mit der Unit of Account. Da gibt es dann wieder andere Stellen im IFRS 5, die dann wieder das doch in Frage stellen. Ja? Also ich muss sagen, wenn ich Unit of Account habe, dann muss ich auch sagen, warum halt höre ich bei den Non-Current Assets auf? Ich will jetzt nicht sagen, dass man Cash abwerten muss oder so, ja, die Diskussion hatten wir ja auch mal. Aber dass man das vielleicht so in dem Zusammenhang bringt und sagt, wir halten für eine von der Regelung her für verständlich, aber rufen nochmal in Erinnerung, dass insgesamt das Thema, was ist eigentlich die Unit of Account, zu regeln ist in dem größeren Projekt. Dann kann man das ja.
Man kann schon klar sagen, dass das eine konsequente Entscheidung ist, aber dass dadurch die Aussagekraft des IFRS 5, der IFRS 5 Angaben geschwächt werden.
Und das ist genau das wie mit dem Intergroup Eliminations, ja. Also deshalb, also es ist der gleiche Tenor.
Moment. Ich meinte jetzt die Intragruppe eigentlich, aber
bei der Intragruppe auch so ein bisschen nachdenklich macht, ist, ich finde, man kann einem IFRS 5, kann man nicht mit allgemeinen Prinzipien des IFRS 10 kommen. Also das ist eine Spezialvorschrift sozusagen, die, gerade was Herr Platz sagte, eigentlich dazu da ist zu sagen, naja, wie stellt sich das Geschäft denn nachher dar? Und wenn man dann zur Auslegung des IFRS 5 auf die allgemeinen Prinzipien verweist, trägt man seiner Spezifität nicht Rechnung. Also man muss den IFRS 5 wahrscheinlich wirklich von seiner Idee her interpretieren und nicht von allgemeinen Prinzipien. Weil wenn ich die allgemeinen Prinzipien gelten lassen will, brauche ich keinen IFRS 5. Also das würde den Standard quasi selber in Frage stellen. Und wenn es dann so quasi zu missleading Ergebnissen führt, wenn man sagt, okay, IFRS 5 ist schlecht, aber dann führt dann legt man ihn noch so aus, dass er quasi misleading Ergebnisse quasi mit erzwingen kann, dann tut man sich doch noch schwerer mit dem Standard als bisher schon.
Ich verstehe das. Die Frage, die ich mir dann stelle, ist, müsste ich nicht konsequenterweise dann aber eigentlich eine Folgeänderung an IFRS 10 anbringen? Wäre das nicht sachlogisch zu sagen, also im Grunde genommen nehme ich ja eigentlich eine Ausweisänderung und wahrscheinlich hier sogar nicht nur eine Ausweisänderung, sondern auch eine Bilanzierungsänderung vor, obwohl Kontrolle noch gegeben ist, weil ich eben abstelle auf einen Zustand, der erst in der Zukunft gilt. Jetzt kann ich das entweder so machen, wie Sie gerade gesagt haben, dass ich IFRS 5 als Lex Specialis begreife, sage, die das Prinzip in IFRS 10 durchhaut. Ich könnte es aber natürlich auch dadurch abfedern, indem ich sage, in IFRS 10 mache ich beim Scope im Grunde genommen direkt eine Ausnahme und sage, wenn du einen Verkaufs- oder Veräußerungsvorgang hast, dann ist ab dem Moment IFRS 10 nicht mehr einschlägig oder nur in dem Maße, in dem IFRS 5 to be discussed das dann aufgreift.
Da gibt es dann vielleicht auch noch mehr Fälle, ja, wo ich irgendwie da wieder Ausnahmeregelungen schaffen muss. Man kann auch darüber nachdenken, die IFRS 5 Angaben komplett in die Notes zu verfrachten und zu sagen, Gott, sonst in der Bilanz, GNV, allgemeine Grundsätze, keine Ausnahmevorschrift für das Thema und in den Notes stelle ich es so dar, wie ich in dem Sinn und Zweck nach das vermitteln möchte.
Also ich finde es teilweise unheimlich schwer zu sagen, naja, wie stellt sich das Geschäft denn standalone dar? Also im Prinzip müsste ich so eine Art Kaufpreisvorstellung und Allokation machen, wie bei Business Combinations. Ja, das heißt, es erfordert natürlich für den Veräußerer, es ist damit, denke ich, je nachdem, was man da verlangt, doch ein wesentlich höherer Aufwand mit verbunden. Auch mit Wertungen und Ideen, die ihn an der Stelle eigentlich überhaupt gar nicht mehr treffen.
Aber dem würde ich widersprechen. Ja. Ich glaube, der Hauptpunkt des FOS5 ist für mich der zu zeigen, was ist das Continuing. Mhm. Nicht das Discontinuing. Bei dem Discontinuing, gut, da kommen wir mit dem Fair Value, falls er drunter hängt, haben wir nochmal. Aber der wesentliche Punkt für mich ist eigentlich erst das Continuing Business. Mhm. Und dass ich das rausnehme, die Ergebnisse und alles andere, was ich in Zukunft verkaufe, das ist für mich der wesentliche Punkt. Also mehr, was weggeht, ist eigentlich etwas, was mich nicht mehr interessiert. Und deswegen habe ich da ein paar Regeln, ja, IFRS 5 mit der Bewertung, weil ich springe. Da, das ist ja der Hintergrund, wo man sagt, dann zeig eben halt bitte auch die Transaktion so, tu nicht so, als wenn du zukünftig weiter noch intern diese Lieferung hast.
Also ich würde gerne nochmal nachfragen, ob ich Sie richtig verstehe, dass Sie der Meinung sind, die Entscheidung ist, also nicht nur aus IFRS 10 konsequent abzuleiten, sondern auch aus IFRS 5, insomit IFRS 5 konform. Es zeigt nur, dass IFRS 5 eigentlich, da wäre eine Änderung wünschenswert. Oder sehen Sie es eher so, dass das sich mit, also die Entscheidung nach IFRS 10 abzuleiten ist, aber mit nach IFRS 5 nicht? Ich habe nochmal nachgeguckt. Das IFRIC schreibt ja in dem vorläufigen Wortlaut, dass in IFRS 5 keine Anforderung oder Anleitung in Bezug auf die IFRS 10 überlagern enthält. Also mit anderen Worten, in IFRS 5 gibt es zu der Frage keine Antwort, sondern die gibt es nur in IFRS 10.
Ja, wenn man rules-based vorgeht, ja, da steht kein Paragraph drin in IFRS 5, der sagt, du sollst nicht so und so. Nur, wie Herr Kunzelmann das auch gerade sagte, wenn ich den IFRS 5 ernst nehme, und dann muss man vielleicht ein bisschen auch Principle-Based Accounting verstehen, wenn man das nicht kann, dann hat man hier Probleme. Muss aber sagen, das soll die Aussage sein. Ich will das Continuum Business zeigen, das, was in Zukunft nicht mehr drin ist, rausnehmen. Dann folgt doch in dem Sinne daraus, dann bitte denk auch mal über die Konsolidierung nach. Natürlich ist das vom Argument her schwächer als etwas, im IFRS 10 steht drin, wie sollst konsolidieren, Aufwandsertrags und so weiter. Aber also ich würde schon dafür plädieren, dass wir den Punkt bringen und sagen, das scheint jetzt aber doch ein Widerspruch zu sein und dass der IFRS 5 das zwar nicht explizit sagt, aber doch eigentlich vom Sinn und Zweck des IFRS 5 abgeleitet werden können und dass wir das dann nicht so eindeutig sehen.
Aber wenn
schon sagen, sonst ist natürlich unser Argument zu sagen, wir finden das einfach nicht toll, ein bisschen schwach.
Ich würde das ganz einfach nochmal auf einer praktischen Brille beleuchten. Stell dir vor, ein vertikal integrierter Konzern, da geht jetzt ein Teil raus und es bestehen sehr viele, ich sag mal, Lieferbeziehungen. So. Bisher eliminiere ich die Zwischengewinne. Wenn ich jetzt sage, okay, ich eliminiere die nicht mehr, um eben meinen Continuing Part deutlicher zu machen, stellt sich doch die Frage, wenn diese Lieferverflechtung jetzt etwas ist, was man auch extern einkaufen kann und die Verträge kurzfristig oder jederzeit kündbar sind, was ist denn dann die Aussage, dass ich sage, das ist das Continuing Business? In dem Moment, wo der andere rausgeht und einen Tag später die Verträge kündigt, ändern sich doch die Zahlen meines Continuing dann genauso.
Das ist ja nur der Punkt. Wenn du jetzt einkaufen kannst extern, dann möchtest du auch die Aufwendungen zeigen. Wenn du sie aber weg eliminierst, weil das heißt, der eine hat den Ertrag, der andere die Aufwendung, dann hast du die Aufwendung nicht mehr. Die Aufwendung wirst du aber in Zukunft weiter haben, weil du sie eben halt extern einkaufen musst. Und das ist genau der Grund, warum ich sage, da verzichte ich dann auf eine Konsolidierung.
Für mich ist der Abnehmer rausgegangen.
Also das Abnehmen. Ja, oder umgekehrt, wenn eben halt der Ertrag jetzt hat. Ob es jetzt Ertrag oder Aufwand ist,
kommt auch so. Ja, dann würde ich die Erträge ja nach wie vor zeigen.
Ja. Also in der, gleichwohl sie am nächsten Tag dann rausgehen könnten.
Nee, wenn ich jetzt umgekehrt sage, ich habe eine Tochter, die insbesondere den Vertrieb macht, die gebe ich jetzt mal raus. Ich glaube, das ist sogar so ein Extrembereich im RSH-Alpha-2 oder irgendwie gesagt, wenn ich jetzt der gesamte Kunde, weiß ich es nicht mehr genau. Ich verkaufe jetzt an diese, ja, intern, und jetzt haben wir ja den Fall, auch die hat noch nicht weiterverkauft, dann würde ich jetzt sagen, na, in Zukunft verkaufe ich an fremden Dritten, ich habe die Umsätze, aber die zeige ich jetzt gar nicht, weil ich sie ja intern wegkonsolidiere. Ich habe einen Ertrag bei Unternehmen A.
Das ist, habe ich schon verstanden. Vertrieb ist im Prinzip immer so, wenn ich die Vertriebstochter verkaufe, die braucht auch immer irgendwie noch meine Produkte. Mein Punkt ist, naja, ich liefere irgendwelche Commodities. So. Diese Commodities kann das Unternehmen, welches rausgeht, aber auch woanders her beziehen. Und zwar vom ersten Tag an.
So, das Rausgehende.
Das Rausgehende, genau.
Das Continuing verkauft die Commodities.
Das Continuing verkauft die Commodities, genau. So. Also kann im Prinzip mit dem Rausgang des Unternehmens, wenn die Bezugsverträge gekündigt werden, jederzeit noch ein großer Teil des Continuing-Ergebnisses dann wiederum wegbrechen.
Ja, da kann man insgesamt die Frage stellen, was sind die Zahlen, die ich historisch zeige, welchen Aussagewert haben die für die Zukunft?
Nein, ich wollte nur darstellen, wie schwierig es sein kann zu sagen, ja hier und das ist das, müsst ihr euch so vorstellen, so sieht der Konzern aus, wenn der Teil raus ist.
Ich glaube, ich bin ja bei dir, ich glaube, man muss da auch dann unterscheiden, jetzt sind wir wieder bei Principle-Based. Mhm. In Fällen, wo zum Beispiel dieses Geschäft, ich gebe was raus und die Commodities, die werde ich gar nicht mehr produzieren, weil ich sage, die brauchte ich eigentlich nur dafür, da würde ich natürlich konsolidieren, dann macht es auch Sinn und Zweck. Wieder aus dem IFRS 5, was wird das Geschäft in Zukunft sein? Wenn ich das nicht mehr weiter betreibe, würde ich auch konsolidieren. Wenn ich es aber weiter betreibe, dann muss ich doch die Erträge zeigen, die im Moment jetzt wegfallen durch die Konsolidierung. Also ich würde jetzt auch nicht reinschreiben, du darfst nicht mehr konsolidieren, sondern im Endeffekt ist ja, muss ich mich danach richten, was ist der Sachverhalt, mit dem ich zu tun habe und macht es Sinn zu konsolidieren oder nicht? So würde ich auch im Moment den IFRS 5 verstehen. Man muss sich angucken, was geht da ab und wie wird in Zukunft mein Continuing Business aussehen.
Aber also gut, ich denke, darüber besteht ja Konsens, dass, wenn man es formal ableitet, ist die Antwort richtig, nur dass es dem Sinn und Zweck von IFRS 5 mindestens dem Impliziten halt nicht gerecht wird. Und da besteht halt das Problem. Und da liegt auch das grundsätzliche Problem von IFRS 5, dass der irgendwie in sich einen Bruch hat und man, ja, was soll man sagen, einfach mal ran muss. Ich hätte noch, also den Gedanken würde ich damit abschließen, meinerseits. Ich hätte noch einen kleinen extra Gedanken. Meinen Sie, es wäre sinnvoll, dass wir in der Stellungnahme mal darauf hinweisen, dass es in unserer Jurisdiktion eine nationale Auslegung gibt, die genau das, also die nicht zum selben Schluss kommt und damit...
Also da wäre ich sehr vorsichtig, also zu sagen, es gibt in unserer Jurisdiktion eine nationale Auslegung. So sehe ich ehrlicherweise das, was dazu veröffentlicht ist, nicht.
Ich würde es auch anders nennen. Also was man machen kann, ist sicherlich, man, das ist ja auf der Website immer so, dass man sagt, also hier, dass der deutsche Berufsstand eben halt mit den und den Argumenten, die kann man dann ja auch bringen, der Meinung ist, dass er eben halt das in Fällen sachgerecht ist, eine solche Konsolidierung nicht vorzunehmen.
Aber jetzt mal, also ich meine, das wird das IDW ja, das IDW kann ja auch für sich alleine sprechen, das wird es ja mit Sicherheit auch tun.
Naja, ich kann es auch neutraler formulieren, dass wir sagen, wir wissen, dass die Bilanzierung so nicht passiert, wie das IFRIC entschieden
hat. Nein, das würde ich, glaube ich, auch so nicht sagen. Ich glaube im Moment, so. Wer kann diesen Evidence leisten, wenn wir sagen, wir wissen, dass die Bilanzierung so nicht passiert? Guido sagte vorhin ja, auch gerade, naja, das IDW hat das so auch nicht formuliert, sondern das ist etwas abgeschwächter. Und ich, also...
Brauchen wir das? Ich glaube, am Ende reicht doch, wenn wir die Argumente bringen und sagen, schauen Sie nochmal nach im HFA 2, ob Sie da noch ein paar, ich meine, da wird jetzt nicht drüber drinstehen, der Geist kam über uns, das IFRS 5, und sagte uns, ihr sollt nicht mehr konsolidieren, sondern da wird ein bisschen mehr hoffentlich drinstehen. Das war, glaube ich, noch zu einer Zeit, als ich im AK war, da muss mehr drinstehen, ob das heute so ist. Und das kann man ja reinbringen, da muss ich mich ja nicht darauf beziehen und sagen, wir haben Diversity in Practice in Deutschland oder so und dann manche halten sich nicht dran, was heißt, das sollte man tunlichst vermeiden. Also. Aber Aber dass man das ein bisschen mit Argumenten noch unterfüttert, halte ich für sinnvoll. Sonst kann ich mir vorstellen, dass landet sonst schneller in der Mülltonne. Man einfach sagt, ich habe da keine Lust zu und das finden wir nicht in Ordnung. Man sollte schon ein bisschen Kontra geben gegen dieses Argument, der Infrastruktur ist eindeutig, was wollt ihr eigentlich?
Naja, man könnte sagen, eine andere Sichtweise vertritt beispielsweise und dann nimmt man die. Aber ich weiß nicht, ob wir wirklich den Outreach haben und sagen können, ja, das wird in Deutschland...
Eine andere Sichtweise vertritt Guido Front.
Was? Ich habe es ja auch an mehreren Stellen schon erwähnt, dass ich immer die Outreach-Aktivitäten des ICs kritisiere und aus welchen Gründen heraus. Und wenn wir jetzt im Prinzip genauso vorgehen würden, einfach mal behaupten, ja, in Deutschland ist das eben so, ich kann dieses Evidence nicht geben.
Gut. Also dann ist es einfacher, dass wir die Behauptung einfach nicht aufstellen. Ich nehme mir nochmal das, was wir an Argumenten für das IFRS-5-Verständnis herausziehen können, nehme ich nochmal auf. Sodass zusammengefasst die Argumentation zu der IFRS-5-Frage noch sehr, sehr viel ausführlicher wird. Sind Sie denn der Meinung, dass wir dieses Thema jetzt ausreichend diskutiert haben? Wenn ja, gäbe es noch einen anderen Aspekt, den wir ausführlicher formulieren sollten, als er im Moment vorgeschlagen ist? Oder wollen Sie, dass wir die anderen beiden Themen so in der Knappheit belassen?
Zu IFRS 11 sagen wir eigentlich nur, ist alles in Ordnung. Dann muss man sich fragen, warum wir es überhaupt aufnehmen. Ich meine, wir haben es ja beim letzten Mal gesagt, wir wollen es aufnehmen, aber wenn man sagt, wir kommentieren ja nicht alles, mit dem wir konform gehen.
Ja, das stimmt.
Ist halt die Frage. Ja. Sonst finde ich es, wenn wir damit Probleme hätten, dann müssten wir es ausführlicher machen. Hier sagen wir, ist alles in Ordnung, insbesondere die und die Sachen finden wir gut. Ich weiß jetzt nicht, warum wir das, ehrlich gesagt, aufnehmen. Und das 32er-Thema haben wir ja etwas ausführlicher behandelt.
Also gut, das ist sicher ein valider Punkt. Ich habe mir noch mal nachgeguckt. Also wir würden, wenn wir IFRS 11 positiv kommentieren, damit nicht alle vorläufigen Entscheidungen abdecken. Das wäre vielleicht, da kann man sagen, dann haben wir zu allen uns geäußert. Es gibt noch drei weitere, wo wir ja auch nichts dagegen hatten, aber wo wir uns nicht äußern. Also wäre vielleicht noch mal kurze Frage, ob Sie der Meinung sind, dann lassen wir die IFRS 11-Kommentierung, also im Sinne von positives Feedback, raus.
Ich habe allerdings noch mal eine Frage zu dem 32er-Issue. Ich verstehe, was wir sagen wollen. Ich stelle mir nur die Frage, ob es nicht an der Anfrage gerade vorbeigeht. Denn die Frage scheint doch gewesen zu sein, liegt eine Liability vor, ja oder nein? Und die Frage ist eine 32er-Frage und die ist beantwortet worden. Alles andere wäre eine 39er- oder eine IFRS-9-Frage, die gar nicht gestellt wurde. Wo wir jetzt sagen, das fänden wir aber schön, wenn ihr das auch machen würdet. Nur wenn keiner die Frage gestellt hat, ist die Frage, die sich mir stellt, ist, warum haben wir jetzt damit ein Problem? Also wir sollten es vielleicht dann ein bisschen anders formulieren und sagen, wir sind der Meinung, dass die Antwort, die das EC gefunden hat, zutreffend ist, eine zutreffende Ableitung ist von dem, was das IAS 32 folgt und damit praktisch die Submission erledigt ist. Wir können dann nur anregen, im Zweifelsfall den weiteren Fall auch nochmal zu verfolgen, weil der offensichtlich im Zusammenhang mit 9 und 15 unklar ist. Nur ich glaube, dass der eigentlich nichts mehr mit der Submission zu tun hat, oder?
Ja, man hat versucht, das Fact-Pattern entsprechend wegzuhalten.
Also der Punkt
ist, rauszumanövrieren.
Ja. Also der Punkt, den ich halt sehe, ist, wir sagen, wir stimmen dem nicht zu, aber eigentlich stimmen wir dem ja doch zu. Also ich meine, die Frage, liegt eine Liability vor, ja oder nein, das sagen wir, das ist unseres Erachtens zutreffend, das passt. Ja. Und die Tatsache, dass ein IFRIC etwas nicht bearbeitet hat, nachdem es auch gar nicht gefragt wurde, ist so.
Ich bin mir noch nicht sicher, ob nicht die Frage doch. Man, die erste Frage, wo falle ich rein in den 37 oder 32? Am Ende würde ich sagen, der Fragesteller mit implizit natürlich auch die Frage sagt, wann kann ich denn mal wieder raus aus der Liability? Und in 32 halt, ist halt überhaupt gar nicht, solange bin ich irgendwo was. Und im 37er natürlich schon, weil da die Wahrscheinlichkeit eine Rolle spielt. Also implizit wird die Frage da schon gestellt. Und das IFRIC kann ja auch zumindest an meiner Erinnerung, auch selbst Dinge adressieren, die nicht, und die Fragen nicht gestellt worden sind. Wenn aus dem Kreis der IFRIT-Mitglieder dann das Thema kommt und man sagt, ja, Moment mal, jetzt sind wir im 32, aber das Problem ist, das steht dann für alle Ewigkeiten in den Büchern, das kann ja nicht sein.
Wir müssen uns nur überlegen, ob wir einen Tenor haben wollen, we do not agree with leaving,
ja,
also or we strongly recommend to...
Ja. Also dass man sagt, wenn man jetzt schon die Antwort gegeben hat, dann muss man auch den nächsten Schritt machen, sonst hilft das den Constituents nicht so sehr. Wenn wir Liability ansetzen am Anfang, ob das 32 oder 37 ist, ist dann...
Ich habe nochmal nachgeguckt, also in der Tat hat das IFRIG im Rahmen des Outreach die Frage selbst gestellt, wie für den Fall von Unspent Balances, wie damit umzugehen ist. Also... Also oder Breakages oder je nachdem, wie man das sieht. Also der Zusammenhang, ich glaube, es wurde in der Submission sogar auf IFRS 15 verwiesen, wo es ja Regelungen zu Breakages gibt. Also insofern könnte man auch unterstellen, die Anfrage hat ja vielleicht auch schon implizit eine Ecke weitergedacht. Also ich bin einverstanden, wenn wir sagen, wir formulieren das nicht so, als hätte das IFRIG auf zwei Fragen nur eine Antwort gegeben, aber wir weisen definitiv darauf hin, dass es eine Folgefrage gibt, die jetzt einfach mal unbeantwortet bleibt und die aber auch eine Antwort bedarf. Und damit ist es vielleicht höflicher oder eleganter formuliert. Das sehe ich schon ein.
Aber da muss ich nochmal fragen. Wenn die eigentliche Frage gewesen ist, ob eine Liability nach 37 oder 32 vorliegt, IFRIG jetzt sagt, das ist eine nach 32, damit eine Financial Liability. Womit haben wir dann ein Problem bei der Derecognition? Da gelten die ganz normalen Derecognition-Regeln für Finanzinstrumente. Also entlassen aus der Schuld.
Dann, ja, das ist, ja, und da,
ja, aber wenn,
ich glaube, das ist eine Bewertungsfrage. Ne?
Nee, das ist für mich eine Ansatzfrage. Denn ich kann an der Stelle nicht sagen, im Grunde genommen, ich glaube nicht, dass ich nicht mehr in Anspruch genommen werde. Das reicht nach 9 nicht. Das ist eben der wesentliche Unterschied zu 37. Ich komme aus 9 nur dann raus, wenn mich der Gläubiger aus meiner Schuld entlässt. Oder das Ding verjährt ist. Anders geht das nicht. Breakage spielt da keine Rolle. Das ist eben gerade keine Bewertungsfrage, sondern eine Ansatzfrage, denke ich.
Und das ist ja eigentlich eine unbefriedigende Antwort, wenn ich sage, das wird nie mehr passieren, aber der Neuen lässt mich nicht raus. Wir sagen ja anscheinend auch in der Anfrage, das mag ja sein, aber das ist 9. Und wir sind auch der Meinung, es ist eine Financial Liability, da bist du im richtigen Standard. Aber IFRS 15 scheint was anderes zu stehen. Und versuch doch mal, vielleicht für den Fall dahin zu kommen. Ich weiß nicht, ob das IFRIG die Frage war, aber vielleicht kann sie es gar nicht beantworten, weil sie sagt, da sind zwei Standards, die geben unterschiedliche Regeln, bitte ans Board.
Aber habe ich nach 5, steht in 15 drin, dass das eine Financial Liability ist, wenn ich Breakage berücksichtigen muss? Doch wahrscheinlich nicht, oder? Sondern es steht drin, dass ich habe eine Performance Obligation und bei der Performance Obligation ist zu prüfen, ob es Breakages gibt, oder? Aber eine Performance Obligation ist keine Financial Liability. Deswegen ist es für mich eigentlich kein Widerspruch.
Also ich habe mal geguckt, die ursprüngliche Anfrage lautet A, sind Unspent Balances eine Verbindlichkeit? Und B, wie ist zu bilanzieren, wenn diese Unspent Balance oder für die Unspent Balance die Wahrscheinlichkeit gering wird, also becomes remote, ist dann etwas anders als im Grundsatz. Mhm. So, das sind tatsächlich die zwei expliziten Fragen. Und dann wird irgendwo aufgeführt, dass es ja unter IFRS 15 eben so eine Regelung gibt, was passiert, wenn the likelihood becomes remote. Mhm.
Aber die wäre doch irrelevant. Also wenn ich tatsächlich so ableite, dass ich sage, die Verpflichtung, die da steht, ist keine Performance Obligation oder keine Stand-Ready Obligation aus 37, sondern es ist eine Financial Liability, dann ergeben sich alle Folgefragen, insbesondere die für die Ausbuchung, nach IFRS 9 oder 39. Und da gibt es kein Wahrscheinlichkeitskalkül. Das ist rein dichotom. Entweder habe ich einen oder ich habe keinen.
Ich kann diese Sichtweise sehen, nur ist es natürlich immer ein bisschen artifiziell. Also angenommen, ich gebe so Karten raus, dass derjenige bei mir in Anführungszeichen aus einer fast unendlichen Produktpalette einkaufen darf. So. Mhm. Dann bin ich bei IFRS 15. Dann würde ich sagen, naja, gut, unserer Erfahrung nach 7 Jahren kommt von den Karten gar nichts mehr zurück. Insofern buche ich dann aus, so meine Performance Obligation.
Aber es ist keine Performance Obligation. Das ist eben der Punkt, ja. Es ist eine Financial Liability.
Ja, Moment, nee, eben nicht. Weil solange ich tatsächlich selber Sachen liefere, ich liefere die Dinge,
okay,
dann ist es eine Performance Obligation. Mhm. Wenn ich aber sage, naja, du kannst nicht nur bei mir einkaufen oder du kaufst nicht bei mir ein, sondern du kaufst in zig Kaufhäusern ein und ich leiste dir dann entsprechend oder ich leiste demjenigen Kaufhaus, wo der Kunde eingekauft hat, dann das finanzielle Reimbursement. Dann ist es so, dass ich klar nach 32,39 entsprechend dann die Wahrscheinlichkeit der Nicht-Inanspruchnahme nicht mehr berücksichtige. Gleichwohl der Sachverhalt, sprich jemand hat eine Karte, mit dem er irgendwie was einkaufen kann, aus der Kundenperspektive sehr ähnlich ist. Das Verhalten wird auch ähnlich sein. Nur ich komme auf Basis der unterschiedlichen Standards zu teilweise auf eine unendliche Zeitperiode gesehen, kann ich zu sehr, sehr unterschiedlichen Ergebnissen kommen. Und das ist das, was ich als störend empfinde.
Aber das ist eine Sache, die lässt sich, glaube ich, mit dieser Interpretation nicht lösen. Denn das gleiche Problem haben wir doch mit der Draft-Interpretation, die im Augenblick da zu den Ertragssteuern unterwegs ist. Da haben wir auch gesagt, also wenn es jetzt keine Ertragssteuer, sondern eine Substanzsteuer wäre, hätten wir genau das gleiche Problem. Also ich glaube, das ist einfach das Problem, dass die Ansatzvorschriften in 37 und 32 oder 39 halt nicht synchron sind. Und ich denke, wenn man das unboxen will, dann müsste man an der Stelle halt sagen, also entweder Farbe bekennen, ist die Ableitung zutreffend, sind wir auch der Meinung, dass das eine Financial Liability ist, oder sind wir eigentlich der Meinung, dass sich nur nach dem Standard ergibt, dass es eine Financial Liability ist, wir aber eigentlich der Meinung sind, ist es genauso eine Performance Obligation, so als wäre ich der Primärverpflichtete. Das ist aber dann eine andere Begründung.
Ja, ich sehe das Problem auch. Müsste man vielleicht nochmal überlegen, ob man, es gibt ja auch im IFRS 15 Regelungen zu Zahlungen an den Customer, ob man das hier nicht vielleicht eher darunter fasst und mal schaut, wie da die Regelungen sind. Weil ob ich jetzt an den, der geht jetzt in irgendein Geschäft und holt sich was und ich zahle die Rechnung oder ob ich ihm das Geld gebe, es ist ja eigentlich wie eine Zahlung an den Customer. Ob ich da über diese Regelung möglicherweise zu einer anderen, dass ich dann doch wieder so diesen Clash der beiden Standards bin, weil im Moment würde ich auch sagen, das ist keine Performance Obligation, der ist nicht für mich Agent da in dem Kaufhaus oder sonst was, ich zahle einfach Cash. Ich gebe den Voucher, aber ich hätte ihm auch Geld geben können.
Also was man durchaus diskutieren kann, da ist man wieder, naja, in welchem Modell ist man eigentlich? Miles and More, Lufthansa. Hm? So. Ich weiß nicht, wie es funktioniert, wenn man mit diesen Punkten bei einer anderen Airline dann einen Flug bucht. So, ob diese Airline dann einen Geldanspruch hat, einen Ausgleichsanspruch gegen die Lufthansa, oder ob die im Prinzip nur die Punkte physisch verrechnen und sagen, okay, du hast ein Flugkontingent bei mir und ich habe ein Flugkontingent bei dir. Und auf diese Weise tauschen wir unsere Punkte. Wenn das nicht so der Fall ist, dann ist das wie bei einem Tankkartenbeispiel. Ich kann bei Shell tanken und habe eine Tankkarte. Die Tankkarte gilt aber eventuell auch bei Aral, wenn Shell die ausgegeben hat. Und ich bei Aral tanke, dann fließt von Shell, und Shell kann sich dem nicht entziehen, Cash an eben Aral. Also, da wird es aber bei einigen Dingen ziemlich ernst in der Abbildung.
Also dann, sorry, nur ganz kurz, dann auch wieder sagen kann, da würde ich eher dann wieder überlegen, ist dann in deinem Beispiel, was ich nicht glaube, dass sowas gibt, aber nehmen wir an, das gäbe es, ich kann mit der Shell-Karte bei Aral, dann wäre für mich dann Aral eher mein Agent, weil er sagt, du lieferst dem jetzt das Benzin, das eigentlich bei mir haben wollte, den ich zahle, und nur wenn ich bei einer Bank gibt sowas aus, oder du kannst dir dafür Teddybären kaufen, oder keine Ahnung, dann wird es schon schwieriger. Aber vielleicht muss man wirklich mal, ich weiß nicht, wie viel Zeit wir jetzt noch haben, also nicht heute, sondern bis zur Beantwortung.
3 Wochen.
Ja, das geht ja noch. Vielleicht kann man noch mal gucken, weil sonst sehe ich wirklich das Thema, wenn wir sagen, das ist eine Financial Liability, und würde ich jetzt erstmal sagen, ja, dann gelten auch die Regeln. Das führt natürlich dann zu einem seltsamen Bankfinanzierung. Aber vielleicht können wir mit dem Cash Pay to Customer, vielleicht können wir da doch nochmal einen Widerspruch aufbauen.
Also, ich habe nochmal nachgeguckt, die Ausführungen, die soweit ja klar und auch eindeutig formuliert sind, ist, dass die ausgebende Bank, die halt den Amazon-Gutschein rausrückt, schuldet dem Händler Geld. Das ist die Liability. Und da kommt die Bank nicht raus. Soweit klar. Und dann geht es nur weiter für den Fall, dass eben der Kunde diesen Gutschein nicht einlöst. Gibt es da irgendeine Regelung wie Wahrscheinlichkeiten, dass irgendwie die Verpflichtung nicht mehr besteht? Und dann wird referenziert auf Frist 15, da gibt es ja eine Regelung und wir haben bisher, oder ich habe bisher formuliert, dass es die Regelungen in Frist 9 und Frist 15 nicht deckungsgleich sind. Jetzt sagen Sie ja zu Recht, Frist 15 ist hier aber nicht anwendbar. Wenn in Frist 9 was anderes steht oder auch gar nichts, dann ist das eben so. Wir müssen vielleicht klarer machen, dass in IFRIS 9 nichts steht oder nichts hinreichend für diesen speziellen Fall.
Ich denke, es steht eigentlich schon was da. In 9 steht allgemein, wann ich aus einer Schuld entlassen bin und wann ich sie ausbuchen darf. Und das ist rein dichotom.
Ja, okay.
Ja, und in 15 bin ich im Grunde genommen in der Denkwelt eigentlich von 37. Ich habe eine Sachleistungsverpflichtung. Da muss ich dann unter Umständen Wahrscheinlichkeiten der Inanspruchnahme prüfen. Ich sage mal, dieses kuriose Abbild, das, was Martin Stürmer gerade brachte, kann ja bei der Bank eigentlich nicht passieren. Ja, also wenn die Bank jetzt einen Amazon-Gutschein rausgäbe, könnte ich trotzdem nicht alternativ zur Bank gehen und dort ein Buch mitnehmen. Also es gibt den Fall nicht, dass die Bank überhaupt selbst Erfüller ist, sondern es gibt immer nur den Weg, dass die Bank jemand anders bezahlt, damit der irgendwas erfüllt. Und damit ist aus Sicht der Bank eigentlich die Sichtweise immer klar. Ich habe immer eine Zahlungsverpflichtung, ich habe nie eine Leistungsverpflichtung. Das sieht anders aus, wenn man die Bank jetzt mal ersetzen würde, durch meinetwegen die Lufthansa, die sagen kann, entweder fliegst du bei mir oder du kaufst dir irgendwo einen Hotelgutschein oder lässt ein iPad liefern oder was weiß ich und ich bezahle dann den jeweiligen, bei dem du das dann halt in Anspruch genommen hast, in Geld. Dann gibt es beide Erfüllungswege und die beiden Erfüllungswege führen dann in der Tat zu völlig unterschiedlichen Abbildungen. Das ist so. Das kann man, wenn man will, unboxen. Nur ich glaube, jetzt bezogen auf diesen speziellen Fall ist das für mich eigentlich relativ klar, wenn die Bank gar keine Möglichkeit hat, eigentlich anders zu erfüllen als eben durch Abfluss von Geld, dann bin ich in dieser Sichtweise von IFRS 9 und dann ist damit eigentlich auch die Recognition-Frage geklärt. Ob ich jetzt sage, ich halte das für sinnvoll oder nicht, ist dann eine zweite Frage. Ja. Und wenn wir auf die eingehen wollen, dann müsste man in der Tat eigentlich fragen, wie sieht das aus bei Zahlungsverpflichtungen, bei der im Grunde genommen sich quasi durch Zeitablauf die Wahrscheinlichkeit erhöht, dass ich nicht mehr in Anspruch genommen werde. Ist das ein hinreichender Grund? Ich vermute mal, dass dann der ISP sagen würde, no way. Ja, eine finanzielle Verpflichtung kannst du halt nur loswerden durch Verjährung, durch Entlassung oder sonst
wie. Nur ein Gedankenbeispiel, dann müsst ihr mir mal dabei helfen. Also angenommen, ich habe diese Verpflichtung jetzt und ich kann die Verpflichtung nicht ausbuchen. So, und in der Bewertung kann ich auch keinen Verhalten unterstellen, dass diese Karten nicht mehr eingelöst werden. Was passiert denn, wenn eine Bank eine solche Verpflichtung verkauft beim Erwerber in der Bewertung? Also sprich, wie setzt der Erwerber die Verpflichtung an? Genau, genauso.
Ich würde doch nicht die Hoffnung aufgeben, dass wir doch über den IFRS 15 zu einer Lösung kommen. Denn die Zahlung, also ich sage mal, ich muss ja eine vertragliche Verpflichtung haben. Den Vertrag habe ich nur mit dem Kunden. Der kommt zu mir. Die Bank sagt, wenn du zu mir kommst, kriegst du einen schönen Voucher und damit kannst du, das wäre für mich ganz normale Zahlung an den Kunden. Ich gebe dem irgendeinen Rabatt. Und nach meiner Erinnerung ist das beim IFRS 15 so, dann kürze ich irgendwann mal, wenn es wahrscheinlich wird, dass er einlöst, meine Umsätze. Da wird auch mit Wahrscheinlichkeit gearbeitet. Und da sehe ich schon, ich sehe es weiter als eine Financial Liability, aber wenn wir über den Weg kommen und sagen, da gibt der IFRS 15 aber wahrscheinlichkeitsbasierte Erfassungsthemen. Und ich glaube, da geht es eher um die Frage, Kürzung bei den Umsatzerlösen, wann, ja, wie viel oder auch nicht. Dann hätten wir doch zumindest mal den Punkt, das anzuboxen, zu sagen, hier gibt es anscheinend schon Widersprüche in den Standards und schaut euch das mal an. Weil, womit wir ja alle so ein bisschen hadern, ist ja dieser Punkt, das Ding bleibt für immer in den Büchern. Ja?
Und selbst wenn ich mit der Bewertung auf 0 käme, was ich im Moment auch nicht sehe bei IFRS 9, müsste ich aber trotzdem immer noch einen Merkposten haben. Ausbuchen darf ich es nicht.
Aber das ist doch dann irgendwo. Wir haben das, wenn ich mich richtig erinnere, haben wir doch letztes Mal diese Analogie gezogen bei den Banken zu Sparbüchern, die ausgegeben worden sind, wo die Frage gestellt wird, ob der Kontoinhaber eigentlich überhaupt noch lebt, ob dieses Sparbuch eigentlich überhaupt noch in irgendeiner Form gezogen werden kann. Und da meinte, wenn ich Christoph richtig in Erinnerung habe, dass irgendwann die Banken die Dinger einfach ausbuchen, diese Verpflichtungen. So, und die Frage ist, geht das oder geht das nicht? Wenn ich nach 39 gehe, müsste ich sagen, nee, eigentlich geht es nicht. Und ich darf es erst dann machen, wenn die Verpflichtung rechtlich erloschen ist. Und das wäre wahrscheinlich dann ganz normale Verjährungsfrist. Ja. Das ist die Frage dann, wann die Verjährungsfrist praktisch einsetzt. Ob ich sage, gut, erst dann, wenn das Ableben gemeldet ist oder wie auch immer. Ja, keine Ahnung. Ja. Hm?
Das ist ja das Problem, dass wir also sagen, ist anscheinend in einigen Jurisdiktionen, ich behaupte mal, in Rechtsstaaten wie Deutschland geht das nicht, dass ich das einfach ausbuche. Mhm. Irgendjemand hat einen Anspruch, und wenn es am Ende der Staat ist, wenn ich keine Erben habe. Die Bank kann sich das nicht einfach einsacken. Ich glaube in Deutschland auch, wenn man keine Erben hat, fällt es an den Staat, ja, soweit ich weiß.
Der geht dann mit Amazon.
Genau. Wir vielleicht doch nochmal über die IFRS 15 bei den Cash Pay to Customers nachschauen, ob wir da eine Möglichkeit haben, zumindest mal eine Argumentation aufzubauen. Da scheinen die beiden Standards nicht so.
Ja, ich habe jetzt überlegt, systematisch müssten wir antworten und wir können jetzt nicht behaupten, die Frage ist unbeantwortet, sondern sie ist beantwortet. Sie ist sowohl beantwortet, welcher Standard anzuwenden ist, als auch innerhalb des Standards, nämlich IFRS 9 oder IS 39, wann erst ausgebucht werden darf. So, der letzte, dritte und letzte Aspekt ist dann, dass wir behaupten und jetzt noch vielleicht besser argumentieren müssen, dass IFRS 9 zu einer sehr anderen Lösung kommt als IFRS 15, je nachdem, ob ich einen Geldbetrag schulde oder eine Leistung, und dass das mit guten Gründen nicht so in Ordnung geht. Dass nach IFRS 15, ich sag mal, relativiert wird mit Wahrscheinlichkeiten, während IFRS 9 halt binär bleibt.
Aber da stelle ich mir die Frage, können wir das wirklich unboxen? Denn ich meine, wir kommen doch unweigerlich in diese eher grundsätzlichere Frage, ob bei der Ausbuchung von finanziellen Verbindlichkeiten Wahrscheinlichkeitsüberlegungen greifen sollten oder nicht. Denn das erstreckt sich dann ja nicht nur auf diese Frage dieser Gutscheinkarten, sondern eben auch beispielsweise auf die Sparbücher oder vielleicht auch andere Dinge. Ja, wenn ich das Gefühl habe, ich werde wahrscheinlich nicht mehr in Anspruch genommen, berechtigt mich das, eine Ausbuchung vorzunehmen. Da bin ich im Grunde genommen schon relativ nah eigentlich an der Frage, die wir ja ganz grundgesetzlicher Art mal getroffen haben, da bei den Genossenschaften. Ja, kann ich sagen, da ist noch nie jemand gekommen, der einen Genossenschaftsanteil zurückgegeben hat. Darf ich dann sagen, ich buche die Dinger jetzt einfach aus als Eigenkapital? Ich glaube, die Antwort ist eindeutig. Also, ich bin mir noch nicht mal sicher, ob man da tatsächlich sagen kann, das führt zu einem unschönen Ergebnis. Es führt wahrscheinlich zu einem unschönen Ergebnis in der Tat, wenn ich eine Erfüllungsalternative hätte. Das heißt, wenn ich die Möglichkeit habe, entweder selbst zu liefern oder in irgendeiner Form jemanden Dritten zu bezahlen, dann sehe ich den Punkt. Aber in diesem Fall, wo ich sage, es gibt eigentlich nur einen Erfüllungsweg, weiß ich nicht, ob ich das irgendwie auch als nicht sachgerecht anboxen würde. Also da habe ich ein gewisses Störgefühl.
Ich versuch's nochmal mit meinem, also ich sehe deinen Punkt, ja, und da sind die Argumente dann sehr wahrscheinlich schwach, weil, oder wenn wir sagen, eigentlich ist der Standard eindeutig. Aber meine Argumentationslinie würde schon früher ansetzen. Die würde nämlich die Frage stellen, sind wir wirklich beim IFRS 9 im richtigen Standard? Weil es gibt im IFRS 15 Regelungen für Zahlungen an Customer und das ist hier so ein Fall. In dem Moment, ich mache einen Vertrag, jemand kommt zu mir, der nimmt ein Konto und dafür kriegt er einen Gutschein. Da habe ich erstmal einen Vertrag mit dem Customer auf. Und ich muss dem Customer, am Ende natürlich jemand anderem, aber eigentlich besteht im Moment der Vertrag mit dem Customer, dass ich eine Geldleistung zu leisten habe. Ich habe noch keinen Vertrag mit wem auch immer, wo er den Voucher einlöst. Und diesen Versuch mal zu gehen und zu sagen, ich bin, ja, der IFRS 9 regelt Financial Liabilities, Haken dran, aber der IFRS 15 regelt Zahlungen an den Customer. Und der regelt die anders als Liability einbuchen und die bleibt für immer drin stehen.
Und dass man den Punkt da nochmal aufwirft und sagt, ist das nicht, das müsst ihr mal klären, den
Widerspruch. Gut, jetzt sehe ich deinen Punkt. Also, weil du, das war hilfreich, dass du nochmal gesagt hast, dass ich meine Überlegung setzt früher an. Du bekommst gar nicht erst in IFRS 9, sondern du bleibst in 15. Dann sehe ich den Punkt. Nur wenn man praktisch einmal in 9 abbiegt, glaube ich, dann ist der Drops gelutscht. Da kann man, glaube ich, dann relativ wenig machen. Bei deiner Denke müsste ich dann den final Leistungsverpflichteten als Agenten des Kunden betrachten? In deiner Denke, wenn ich sage, am Ende des Tages kriegt der Kunde, der vor mir steht, Geld. Und das Geld bekommt er praktisch mittelbar über den eigentlichen Leistungsverpflichteten. So müsste ich es ja irgendwie konstruieren. Ja?
Ich könnte ja auch jemand sagen, ich zahle jetzt direkt an den, deswegen gebe ich einen Gutschein aus, weil er hat mehrere Möglichkeiten. Deswegen wird der Zahlungsweg anders laufen. Ich zahle dann an den Kaufmann, bei dem er dann den Voucher einlöst. Ich könnte ihm natürlich auch direkt Geld geben. Ich könnte jetzt hingehen und sagen, hier hast du 100 Euro und dann, ne, dafür, dass du bei mir ein Konto eröffnest, gibt es ja auch teilweise, ne, da kriegt man Cash, ja, und dann kann man damit machen, was man will. Kann man aufs Konto legen oder wie auch immer. Also ich würde zumindest diese Argumentationslinie mal nochmal eruieren und mal schauen in IFRS 15, aber ich glaube, dass man so argumentieren kann und dann das zumindest mal in Frage stellen. Ich bin bei dir, wenn ich im Neuner bin, dann kann ich argumentieren, das führt zu seltsamen Ergebnissen, insbesondere wenn ich vergleichbare Situationen habe, ne, wie Martin sie dargestellt hat, aber das ist dann sehr wahrscheinlich die Antwort, ja, so ist es halt.
Also Hintergrund, Herr Flatt, Hintergrund Ihrer Überlegung ist, dass, ich sag mal so, nicht klar ist, ob der Gläubiger dieses Gutscheinbetrags der Händler ist oder der Kunde. Wem schuldet die Bank das Geld?
Ja, erstmal doch, ich sag mal, für den Kunden, der zu mir kommt, muss ich an jemand anderen zahlen. Also ich bin eigentlich für den Kunden der Zahlungsagent sozusagen. Und den Vertrag, den ich anfangs habe, habe ich doch mit dem Kunden und nicht mit, ich weiß aber gar nicht, wo er den einlöst. Also ich komme jetzt wieder in IFRS 9, ich muss eine vertragliche Verpflichtung haben. Ich sage ja nicht, dass das jetzt eindeutig ist und wie kommt das IFRIG auf die Idee oder wer das IFRS 9 ist, verstehe ich ja, das haben wir ja auch am Anfang gesagt. Ich sehe hier nur eine Möglichkeit, doch nochmal vielleicht das Thema aufzugreifen.
Also. Ich prüfe das. Gut, dann denke ich, dann ist in einer Richtung einfach, wir haben ja noch 3 Wochen Zeit, das heißt, das endgültige Wording können wir nochmal im Umlauf abstimmen. Keine weiteren Kommentare? Dann habe ich alles notiert, was Sie angemerkt haben. Vielen Dank.
Alles klar, danke Ihnen.